es mit der heutigen Folge von On the Way to New York losgeht, stelle ich unseren heutigen Werbepartner Brain Effect vor. Ganz interessante Gründerstory. Der CEO Fabian kommt aus dem Leistungssport, hat eine sehr verletzungsreiche Zeit gehabt und hat dabei gemerkt, wie wichtig Schlaf und Regeneration sind. Und wie das häufig bei guten Startups ist, kommt eine Idee aus der eigenen Betroffenheit. Und er hat sich sehr damit auseinandergesetzt mit dem Thema und hat mit Brain Effect ein ganzheitliches Konzept für natürliche Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, die sowohl den Schlaf verbessern als auch mehr Energie und Konzentration und Wohlbefinden am Tag liefern. Ja, wie beschreibt das in einem Satz mit Eat, Perform, Sleep? Ich finde das einen ganz guten Claim. Und diese Produktrange ist entwickelt worden gemeinsam mit Experten aus dem Bereich der Sportmedizin, Neuro- und Ernährungswissenschaftlern und wurde durch Studien in der Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit bestätigt. Es ist ein ganzheitliches Konzept, das über die Produkte hinaus auch Alltagstipps gibt. Und es gibt einen Code, 20% Rabattcode, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Der lautet NewWork20, also groß geschrieben NewWork20. Und die Landingpage, wo ihr das eingeben könnt, ist brain-effect.com/newwork. brain-effect.com newwork. Effekt wird geschrieben mit EFFECT. Wir sind in der englischen Sprache. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Probiert es mal aus. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Brain Effect, unser Partner heute. Willkommen zum On the Way to New York Podcast, mal wieder in Berlin. Das machen wir so einmal im Monat. Christoph und ich sind immer gerne hier. Und der Podcast ist wie immer mit
Christoph Magnussen
und mit mir, Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei
Monika.
Monika, du hast uns hier in einem wunderbaren, wie soll man das nennen? Ist das ein Loft? Kann es nicht sein, weil es ja ein Erdgeschoss ist. Wo sind wir hier eigentlich?
Im Lover Space. Und das Lover Space ist eigentlich ein Raum für für Menschen, die sich mit bewusstem Leben auseinandersetzen. Und der Raum ist Teil von der Community von Jasmin Ort, die sich schon echt seit 10 Jahren mit Themen beschäftigt, die jetzt total im Mainstream sind, was irgendwie Nachhaltigkeit angeht, aber auch Female Leadership in einem sehr holistischen Sinne. Also sozusagen die femininen und maskulinen Elemente in beiden Geschlechtern und nicht zu sagen so feministisch, Frauenpower, Frauenquote, so nur in die eine Richtung. Sondern das so zusammenzubringen.
Und ich glaube, kennengelernt haben wir uns ursprünglich, als du noch bei Julia von Winterfeld warst. Ja. Und ihr beide kennt euch von der
Work Awesome 1 in Berlin, als ich als Fanboy in der ersten Reihe bei deinem wirklich legendären Vortrag zum Thema Millennials gesessen habe und an dich die ganze Zeit mitgeschrieben habe, weil ich das so spannend fand. Aber bevor wir auf diese ganzen Aspekte deines Lebens kommen. Fangen wir mal mit Altersrassismus, sage ich schon. Alltagsrassismus. Wir haben
das Vielleicht Wort. Regnet es auch zusammen.
Alltagsrassismus. Ja, ich Altersrassismus, du Alltagsrassismus. Du hast Ursprünge, die nicht in Deutschland sind. Also sagen wir mal, deine Wurzeln deiner Familie. Wo kommst du deine Familie her?
Also meine Eltern sind aus China, aus Tianjin. Das ist eine sehr große Stadt in der Nähe von Beijing, also von Peking im nördlichen Teil von China. Und die leben aber schon länger hier als in China eigentlich. Und die sind nach der, also es ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber die sind nach der Kulturrevolution hierher gekommen. Ich habe auch eine deutsche Urgroßmutter. Das heißt, ich habe ein Achtel Deutsch, auf das ich unfassbar stolz bin. was uns irgendwie interessanterweise dann auch zurückgeführt hat nach Deutschland wirklich. Mhm. Und ich bin aber hier aufgewachsen.
So. Und bist auch hier geboren. Ja, und wir haben das Thema Alltagsrassismus, weil ich gleich damit angefangen habe, gesagt habe, dass jedes Mal, wenn wir uns treffen, wieder erstaunt bin, wie unfassbar akzentfrei du sprichst, was natürlich eine totale Frechheit ist, weil du hier geboren bist, weil du Deutsche bist. Aber klar, du hast, man erkennt, dass du aus Asien kommst und dann hast du dass ihr selber aber auch diese Art des Alltagsrassismus kennt oder auch selber teilweise sie so. Erzähl doch mal, was du vorhin erzählt hast, die Geschichte.
Ja, ich glaube, also ich finde es natürlich lustig. Mir sind auch viele Sachen schon irgendwie begegnet, auch in der Schule natürlich und so. Das sind einfach, oft ist es basierend auf halt nicht wissen oder einfach nicht kennen, aber irgendwo steckt da ja trotzdem eine Neugierde. Also nicht immer, aber wenn da eine Neugierde steht, so woher kommst du? So diese Frage, darüber wird ja auch viel diskutiert, bin ich immer so, ich versuche das immer so abzuwägen, weil ich nicht gleich davon ausgehe, dass das irgendwie mit Vorurteilen basiert ist, sondern eher eine Neugierde. Und ich fände das gut, mal darüber zu sprechen tatsächlich. Mhm. Also unabhängig davon, ob wir jetzt Deutsch, Chinesisch, was auch immer sind, aber welche Konzepte man so in seinem Kopf hat, ob das jetzt Nationalitäten angeht oder andere Vorurteile, über die man nicht offen spricht. Also, weil jeder denkt sich, also jeder hat diese Momente, wo man vielleicht so denkt, so, woher kommt der? Oder ja, krass, spricht voll gut Deutsch. Also, habe ich auch manchmal. Oder man irgendwas anderes erwartet und dann überrascht wird. Und darüber wird aber nicht gesprochen, weil es natürlich unangenehm ist und nicht politisch korrekt und heutzutage sowieso überhaupt gar nicht geht. Mhm. Wir sind alles Global Citizens, aber sind wir eigentlich nicht. Mhm. Also das ist noch ein langer Weg.
Vielleicht fangen wir mal an deiner Geschichte an. Wo bist du groß geworden? In welchem Fleck Deutschlands? Und was erzähl vielleicht, was hast du Rassismus gespürt oder bist du da behütet durchgesurft durch deine Jugend? Erzähl mal ein bisschen.
Also ich bin in einem der privilegiertesten, wahrscheinlich der privilegiertesten Gegenden Deutschlands aufgewachsen, in Süddeutschland, ganz an der Grenze zur Schweiz, also schon fast bei Basel. Mhm. Weil am Rhein kennt man Vitra. Mhm. Grenzach-Wielen heißt der Ort und das sind ja jetzt 13.000, 14.000 Einwohner ungefähr. Und die Menschen, die dort leben, arbeiten halt meistens in der Schweiz für Cash und dann leben sie aber in Deutschland. So, ne? Also einen sehr guten, sehr hohen Lebensstandard auf jeden Fall. Gleichzeitig in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, super konservativ und sehr geradlinig. Und ich beschreibe das immer so, das war eigentlich eine relativ ein demokratisches Umfeld, so wie das halt ist in Deutschland. Zwar konservativ, aber demokratisch auf jeden Fall und auch liberal, was so meine Freunde angeht oder wie die aufgewachsen sind. Und der Moment, in dem ich in die sozusagen über die Türschwelle bei mir zu Hause reingegangen bin, ist da so ein bisschen von der Demokratie und dem Liberalen weggegangen, weil ich dann doch sehr chinesisch, sehr autoritär gemessen an dem Durchschnitt meiner anderen Freunde aufgewachsen bin oder erzogen wurde. Mhm. Das heißt, da war so ein kleiner Mikrokosmos und wir waren auch die am Anfang eine der wenigen oder eigentlich die einzigen Ausländer oder ausländisch Aussehenden in diesem Dorf. Also das kann man sich wirklich so bildlich vorstellen, so total idyllisches kleines Dorf und dann so vier Chinesen, die da so ihren Hügel mit dem Fahrrad hochfahren und alle sind so, hey, das sind doch die Chinesen, die da oben irgendwo wohnen in den Hofäckern. Ja, genau, das sind wir. Also so ungefähr, ne? Da gab es natürlich auch Italiener und andere, aber die waren schon länger dort und das ist einfach näher so an der deutschen, allein geografisch. Genau. Und zum Rassismus ist immer so die Frage, wo das anfängt und wo das aufhört. Also in der Schule, klar, ja. Auch da habe ich immer, also jetzt reflektierend, natürlich ist das so eine Identitätsfrage, ne? Was habe ich immer noch nicht für mich richtig beantwortet? Bin ich jetzt deutsch oder, also spielt es eine Rolle, aber bin ich jetzt deutsch oder chinesisch? Früher wollten wir immer in die USA auswandern, meine Schwester und ich, weil wir waren so, ja, da ist jeder American, so, ne? Mhm. Kann man jetzt auch großes Fragezeichen dahinter stellen, ob das wirklich so ist, aber hier war es schon so, naja, irgendwie so richtig deutsch sind wir ja nicht. Aber wenn wir dann in China waren, haben uns auch alle angeguckt, so, du bist aber nicht 100% chinesisch und du sprichst es ja auch nicht perfekt und ich sehe das an deiner Nase, dass du nicht 100% chinesisch bist, so, woher kommst du denn? Mhm. Okay, wir sind nicht das eine oder das andere, wir sind irgendwie beides und ja, so damit.
Spannend. Was hat deine Eltern jetzt außer der Achtel, deines Achtels, also der Großmutter oder Urgroßmutter, was hat die hier hergezogen? Berufliche Perspektiven oder?
Puh, also das war eigentlich durch die Kulturrevolution bedingt. Ne? Mhm. Also meine Mutter kam aus einem relativ wohlhabenden, aus einer relativ wohlhabenden Familie. Mein Vater wirklich ganz unten, wenn man so möchte, also Arbeiter. Klasse. Die wurden dann, als sie, die sind ja auch nicht zur Schule gegangen, dann irgendwann, als es angefangen hat, dann war ja auch keine Schule mehr, irgendwie im Teenageralter ungefähr, dann wurden die alle aufs Land geschickt zum Arbeiten und also schlimme Zeit. Und meine Urgroßmutter, dadurch, dass sie ihren Urgroßvater, also meinen Urgroßvater, verloren hatte, weil der kein Befürworter dieser Revolution war, wurde er halt gegangen sozusagen, er ist einfach verschwunden und auch nicht mehr wiedergekommen, ist sie halt echt so ein bisschen psychisch auch krank geworden oder kam halt überhaupt nicht klar mit dieser Situation. Und dann hat meine Oma, das ist eigentlich die treibende Kraft hinter dieser ganzen Bewegung, eins nach dem anderen sozusagen meine Urgroßmutter hierher gebracht, weil sie ja Deutsche war und dann konnte sie sozusagen wieder hierhin und dann auch meine Mutter, mein Vater und meine Eltern haben sich schon früher gekannt und ja, einfach aufgrund sicherlich beruflicher Perspektiven, aber eigentlich viel fundamentaler überhaupt in ein wertvolleres Leben zu führen und diese Chance zu nehmen, das hat sie eigentlich hierher geführt und die haben dann hier waren in einem der ersten Flüchtlings- oder Asylantenheime und haben dann auch Deutschkurs gemacht und so weiter und dann hier Informatik studiert beide.
Wow.
Also das ist wirklich, ja, ist eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte und eine echt lange Geschichte auch. Genau, und sind dann wegen Hoffmann-La-Roche Pharmakonzern nach Basel gekommen und da bin ich ja dann auch aufgewachsen und da auch geblieben, ja.
Und bist dann zum Studieren wohin gegangen? Gleich nach Berlin?
Nach Berlin, ja. Ich wollte eigentlich nach München und dann hatte ich so dieses Formular und diese Schule gab es irgendwie in Düsseldorf, in München und in Berlin und dann war ich so, ich war damals schon in München, habe so ein Praktikum gemacht, wie man es so macht und dann war ich so, ich könnte eigentlich auch nach Berlin gehen, so. Kenne niemanden. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt, Berlin? Kreuze ich einfach mal an und dann bin ich hierher gekommen. Und jetzt bin ich auch da geblieben.
Mhm. Wie lange ist es jetzt her? Und welche Schule?
Ich habe mein Abi 2011 gemacht. Dann war ich zwischendurch kurz in China, um sozusagen, also ein paar Monate, um mich selbst rauszuschmeißen und zu zwingen, die Sprache halt zu lernen, ne? Und mich auch mit der Kultur auseinanderzusetzen so ein bisschen.
Und hast du dann gearbeitet oder nur
Sprache? Ja, ich war beim Goethe-Sprachlernzentrum oder Goethe-Institut. Mhm. Die waren praktisch als Teil der Fremdsprachenuniversität in der Heimatstadt meiner Eltern in Tianjin. Und da habe ich gearbeitet und es war eine super Schnittstelle im Deutsch-Chinesisch. Also ich hatte sowohl mit Chinesen als auch mit Deutschen zu tun, die irgendwie die Sprache lernen wollten. Und genau, studiert habe ich dann 2012.
Und was hast du studiert?
Irgendwas mit Medien. Medien- und Kommunikationsmanagement.
Sehr cool,
ja. So, ja.
Und dann erzähl mir mal, wie bist du an dies, also wir kommen auf jeden Fall auch nochmal auf diese zwei Kulturen, die dich geprägt haben, weil ich glaube, dass einige Hörer fragen sich jetzt wieder, was hat das mit New Work zu tun? Ich glaube, sich mit China zu beschäftigen, hat ganz viel mit New Work zu tun, weil da ganz viel passiert gerade, was unsere Arbeit beeinflusst. Da kommen wir gleich drauf, aber vielleicht machen wir mal den Sprung vom Studium in den ersten Job und an diesen Vortrag. Wie bist du darauf gekommen, über Millennials einen Vortrag zu halten? Weil der war wirklich richtig cool, richtig gut.
Erzähl ruhig gerne mal davon, weil ich war nicht dabei und viele andere auch nicht. Also insofern,
was so deine Thesen waren, so ein paar vielleicht.
Hol gerne ein bisschen aus.
Genau, es ging. Das Thema waren so diese Millennial-Mythen, 10 Millennial-Mythen in GIFs erzählt, also nur GIFs. Ja. Und die Idee dahinter war so ein bisschen, die Vorurteile aufzubrechen, die man einer bestimmten Generation, also meiner Generation, zuschreibt. Mhm. Zum einen zu sagen, gibt es überhaupt Generationen? Also kann man das überhaupt so trennen? Und zweitens, was ist da wirklich dran war oder was stecken da eigentlich für Bedürfnisse dahinter, hinter vielen Aussagen, die man trifft, ne? Und sagt so, ja, Millennials sind total entitled und die wollen ganz viel, aber machen nichts. So diese Mythen ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, okay, dahinter steckt eigentlich ein tieferes Bedürfnis und eine Chance vor allem für Unternehmen, Verantwortung. Und ich bin davon immer noch überzeugt, Verantwortung zu, sich dem anzunehmen und zu sagen, okay, was ist da eigentlich für eine Chance? Weil zwischen und es ist immer noch so zwischen Schule oder Studium und Arbeit, ist einfach so eine Riesenlücke. Und wer füllt die eigentlich? Also wer nimmt die Menschen da mit und sagt, okay, es geht nicht nur darum, deinen Traumjob zu finden oder was auch immer, aber es geht überhaupt erstmal darum, mit was für einem Thema beschäftigst du dich? Oder also wie suchst du, wenn du einen Job suchst, nach was suchst du denn überhaupt? Also wenn ich jetzt einen neuen Job suchen würde, tippe ich dann ein, so, ich kann das gar nicht limitieren auf eine Jobbeschreibung oder einen Titel oder irgendwas, das funktioniert gar nicht. Für mich ist es dann eher ein Thema, eine Bestrebung oder eine Vision. Und das ist eigentlich, die Wurzeln dieses Vortrags liegen eigentlich mitunter in meiner eigenen Erfahrung während des Studiums, wo ich unterschiedliche natürlich Praktikum, Werkstätten, Stellen gemacht habe und dann ein oder zwei sehr eindrückliche Erfahrungen gemacht habe in Konzernen, ich war immer im Marketing oder PR und in dieser speziellen Erfahrung 6 Monate im Marketing in einem großen Konzern war das Team toll. Also ich hatte ein super Team, das war von der Kultur her in diesem kleinen Team super, aber alles drumherum hat mich so frustriert und so schockiert einfach, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum so viel Potenzial von jungen Menschen, die da sind, ich, aber auch viele andere, einfach nicht genutzt wird. Und es liegt einfach da. Und die holen sich Praktikanten und Werkstudenten und sagen, okay, wir investieren in Nachwuchs und bla bla bla. Aber dann sind die so gefangen in ihrem eigenen Arbeitsleben, weil sie selbst nur am Machen sind und überhaupt nicht mehr hinterfragen, warum sie das machen und warum gerade hier und warum gerade für diese Kampagne und warum gerade für diese Marke. Was ist denn deine Verbindung dazu? Und ich habe mir diese Fragen gestellt, aber das halt auch natürlich beobachtet, wie dort Prozesse laufen und wie stark Hierarchien einfach das ganze Konstrukt und den Alltag dominieren. Und das sind jetzt sehr, sehr schwarz-weiß, ne? so gemalte Bilder, aber diese Realität ist immer noch da und es existiert einfach immer noch. Und meine Frage ist dahinter einfach so, kann eine neue Generation wie ich, aber auch andere jüngere Menschen, die eben mit einem ganz frischen und wirklich naiven und auch idealistischen Blick in so ein Arbeitsumfeld kommen, was Realität ist für viele, viele Leute und was schon lange so existiert, können die vielleicht etwas aufwecken oder bewusst machen, was diese Menschen halt verloren haben? Weil ganz klar, wenn du so lange in so einem Umfeld bist, dann stellst du dir halt auch nicht mehr jeden Tag die Frage. Und wenn du auch nicht 20 bist, dann ist es auch nicht so, was will ich in meinem Leben machen? So, du hast essentiell andere Fragen und Probleme und ein anderes Lebensumfeld. Aber ich glaube, man sollte das nie aufhören zu fragen, sich das zu fragen. Und vor allem auch die viel größere Frage, so warum gerade dieses Unternehmen?
Und das hat ja extrem viel mit New Work zu tun, weil du sagst, es gibt Sachen, die sich mit New Work zu tun haben, ob China oder Kultur oder wie auch immer. Aber die Frage, wie will ich leben, ist ja eigentlich eine der zentralsten Fragen auch zu New Work, was ich wirklich will. Und ich wurde neulich mal wieder dabei ertappt, als ich gefragt wurde, wie willst du eigentlich leben? Mhm. Und so dachte ich so, jetzt gerade so aus dem Stand raus schwierig zu beantworten. Und du hast gerade etwas gesagt, jungen Generation, und du hast natürlich unterschiedliche Lebensabschnitte. Ich habe gerade gedacht, wir haben alle zweistellig Zahlen zwischen uns. Bedeutet, da sind andere Sachen, die damit passieren. Verpflichtungen natürlich, aber es sind auch immer Ausreden. Und mich würde mal interessieren, wenn du sagst, du hast das im Vortrag, du hast Thesen, mit was für Ausreden Leute kommen, um diese Frage nicht zu beantworten.
Ich glaube, also mit was für Ausreden, klar, als erstes Sicherheit irgendwie so. Naja, ich mache das ja hier für, ne, damit ich irgendwie Geld habe, dass ich sicher bin, dass ich mir sonst keine Gedanken machen will. Und das ist auch wieder sehr plakativ, aber so diese Idee davon, einfach zu arbeiten, das ganze Leben lang, in Anführungsstrichen, das ganze Jahr über, um dann irgendwie 2 Wochen Urlaub zu machen und dann richtig hart zu leben, also und alles zu machen, was man irgendwie will, ist so falsch und so, also für mich einfach falsch und nicht nachhaltig. Sondern Arbeit kann so eine Ressource sein für Energie, dass du halt Energie gibst, aber auch Energie ziehst und dich weiterentwickelst und das ist so essentiell für jeden. Es ist total egal, wie alt man ist oder in welcher Situation man ist. Also wir sind wir im Sinne von hier in Deutschland und in, sagen wir mal, in der europäischen oder westlichen Welt, sind wir einfach privilegiert dazu, uns keine notwendigen Fragen zu stellen über Essen oder unser Dach über dem Kopf oder sonst irgendwas, sondern es geht halt um die höheren Selbsterfüllungsthemen. Und das ist was total Wertvolles, aber man sollte das auch als Privileg verstehen, dass man es auch nutzt und damit was macht und nicht eben Ausreden zu erfinden, so ja, ich will halt sicher sein oder ich will, ich mache das ja nur so, das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja nur ein Job. So. Und das kann, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, so, das kann auch für manche Leute so sein. Das darf auch so sein. Es muss nicht für jeden, die Arbeit muss nicht für jeden das Leben sein, aber es kann.
Ja, ist das etwas, was du in deiner Generation häufiger beobachtest oder kommst du dir selber fremd vor, schon so früh dich mit diesen philosophischen Fragen zu beschäftigen?
Ja, nicht bei allen und das ist sehr interessant. Ich habe auch Freunde zum Beispiel, die sind in sehr, ich würde mal sagen, traditionelleren Jobs und Verhältnissen und sagen, hey, ganz ehrlich, ich finde das cool hier, die machen gute Sachen. Stehe ich jetzt nicht hundertprozentig dahinter, ne? So jetzt Beispiel, ich arbeite für für einen Autokonzern oder so. Jetzt nicht meine Passion irgendwie Autos, aber geht schon klar. Und die Konditionen sind gut, ich habe interessante Einsichten und ich kann mich weiterentwickeln und vielleicht ist das auch nur für die nächsten 2 Jahre und dann gehe ich weiter. So, das habe ich auch und die setzen sich dann, glaube ich, nicht unbedingt in der Art und Weise mit den Fragen auseinander wie ich jetzt. Ich mache das einfach auch eben beruflich in dem Sinne. Aber das finde ich auch in Ordnung. Und mit denen den Austausch zu haben, ist besonders interessant für mich, weil man eben dieses Klischee hat von wegen, ja, Millennials oder diese Generation will halt nur Social Impact und keine Ahnung, für ne, nicht für Google und nicht für die großen Big Five irgendwie arbeiten, weil es nicht ethisch ist oder was auch immer. Aber es stimmt nicht für alle.
Es ist, glaube ich, immer der Versuch, einer Zielgruppe eine Überschrift zu geben. Natürlich triffst du damit immer nur einen Teil.
Total. Ne?
Vielleicht einen, der was Neues hat, was die Generation vorher nicht hatte, aber du verkennst, dass dann die ganz große Mehrheit dann eben doch ist, wie junge Menschen eben in dem Alter so sind. Ne?
Ja,
dass die Unterschiede gar nicht so, zwischen den Generationen gar nicht immer so groß sind. Aber eure Generation ist schon speziell. Lass uns ruhig noch mal ein bisschen dabei bleiben. Vielleicht fangen wir mal mit den aktuellen Themen an. Wir hatten neulich, Christoph hatte neulich das große Vergnügen, den Gründer, Mitgründer von Volt, der ersten in Europa gegründeten Partei für Europa zu haben, der dann auch noch gewählt wurde. Ihr habt politisch aktive Leute, sehr stark umweltinteressierte Leute, Fridays for Future. Wie stehst du den Themen so gegenüber? Was beobachtest du da? Was glaubst du, wie nachhaltig ist das? Wenn die Sommerferien jetzt kommen, ist das dann vorbei? Oder was glaubst du, was da gerade entsteht? Also wir haben gerade aktuell die Grünen 29,5% vor der CDU in der Wahlfrage.
Das war ja mega spannend, einfach gerade mit der Wahl und auch diesem YouTube Video und diesen Influencern, ne, und was da für Welten aufeinander prallen, irgendwie auch so, was Medien und neue Medien, wie auch immer man es nennt, Plattform angeht und Meinungsmacher. Ich glaube, das ist ähnlich, ich sehe das ähnlich wie in Unternehmen als Chance, dieses Aufwecken oder Wachrütteln und diese so Urgency, die junge Menschen, weil sie halt nichts, in Anführungsstrichen, nichts zu verlieren haben, weil wir halt für uns leben und noch keine Familie haben und so weiter, die an den Tag legen und sagen, okay, ich gehe jetzt halt auf die Straße und ich mache das und ich mache jenes und ich habe keine Scheu oder ich denke gar nicht drüber nach, was das für Konsequenzen hat. Ich gehe jetzt einfach auf die Straße und mache jetzt hier einfach mal meine Meinung laut und ich lasse mich da nicht unterkriegen, weil es um mich geht und um meine Zukunft und ich habe hier was geschaffen. Das ist was sehr Wertvolles und da komme ich zurück zu dieser Naivität und diesem Idealismus, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, gerade so einen Idealismus wiederzufinden, was irgendwie auch mit Identität zu tun hat, weil wir so gefühlt so verloren und zersplittert sind und es gibt diese riesigen Probleme und ne, alle wissen es irgendwie, dieses Klimawandel ist überhaupt nichts Neues, die Klimakrise, aber jetzt auf einmal ist es so, oh, Schade, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Was machen wir denn da jetzt? Und da so eine, ne, so eine Kraft in dieser Fridays for Future, Greta, und auch allen anderen Bewegungen zu sehen, das finde ich total bewegend und positiv. Ich hoffe natürlich, dass es halt weiter, dass es etwas auslöst und dass sie eben mit den richtigen Menschen sprechen, weil das genau diese Schnittstelle muss halt passieren, wie in Unternehmen, dass junge Menschen halt nicht da sitzen und sagen so, ja, ich würde hier schon gern was machen, aber interessiert sich niemand für mich.
Das lässt ja keiner.
Ja, naja, genauso wie jetzt in der Fridays for Future Bewegung und Greta, die überall auf der Welt spricht, was ist danach, so was passiert denn dann? Also kann man sie mit den richtigen Menschen wirklich so in Verbindung bringen und so eine Begegnung schaffen, dass es so nachhaltig ist, dass tatsächlich etwas passiert. Und dafür, dass etwas passiert, brauchen wir das Establishment oder die Mächtigen und die Menschen, die heute in den Machtpositionen sind, die eine andere Generation haben und die genauso mit diesem Problem konfrontiert sind, aber die das irgendwie loslösen können. Weil es ist schön, wenn wir junge Menschen haben, die, ne, auf die Straße gehen, nochmal dieses Bild. Aber das sind nicht die Entscheider, so ganz klar. Das ist wie in der, wie im Unternehmen auch, das, ne, mit Kulturwandel oder diese ganzen New Work-Themen. So, es ist toll, wenn die Mitarbeiter ihre eigenen, so bottom-up-mäßig, ne, ihre eigenen Verbesserungen machen, wie sie arbeiten wollen oder das anfordern und so weiter. Wenn sich aber oben nichts ändert und da keine, kein Commitment ist, was zu ändern, tatsächlich und auch im Unternehmen und wie überhaupt Unternehmen funktionieren, also wofür Unternehmen überhaupt da sind, was ist dann, also was ist dann New Work, also was ist dann der Kulturwandel? Es ist dann, dass wir alle schönere Atmosphären haben, dass wir hier sitzen und wir können hier, keine Ahnung, ich war letztens bei Google, Minigolf spielen und Free Food haben, so toll, schön für euch. Ich finde euch euer Unternehmen trotzdem nicht so ganz, ne, hundertprozentig toll, oder was ihr da macht. Ich würde trotzdem nicht bei euch arbeiten und das finde ich trotzdem nicht in Ordnung. Und das ist für mich dann nicht New Work in dem Sinne, zumindest so wie ich es verstehe.
Ja, und das hat ja viel damit zu tun, also es fällt mir jetzt auf, wer welche Sprache spricht. Ne? Also das könnten jetzt verschiedene Kulturen sein, die sich nicht verstehen oder missverstehen, obwohl man doch eigentlich dachte, man hat das Gleiche gemeint. Oder sagen wir jetzt auch, das könnte sein, der eine macht ein YouTube-Video, der andere antwortet mit einem PDF. Mag auch sein. Ja. Also diese Frage,
wie... Träumst du eigentlich nachts manchmal schlimm von PDFs?
Ja.
Ja, ne? Ja. Von mir, ne?
WeTransfer PDFs von dir, ja. Wenn dann ein Link kommt und du deinen Flug verpasst.
Ich verschicke nur Links. Ich verschicke nur noch Links auf Google-Dokumente.
Und was mich erstaunt, ist dann einfach... welche Sachen, welche Schlagkraft entfalten hin und wieder und wie diese unterschätzt wird. Also es braucht ja diese Dynamik auch. Und du sagst natürlich das Richtige, es braucht dann Leute, die dann sagen, okay, wir machen was draus. Und ich frage mich halt momentan, ob wir tatsächlich da sind, dass es auch umgesetzt wird, also dass Leute das umsetzen, oder ob wir auch selber trapped sind in dieser Headline, 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 nächstes Thema, nächstes Thema, nächstes Thema. Anders als Michael, der mich eigentlich immer an die Themen erinnert, blende ich super viele Sachen im Social Media aus. Jetzt gar nicht, ich zwinge mich gar nicht dazu, sondern es fällt mir echt schwer. Und ich kriege dann Themen halt eher über Ecken mit. Also Volt habe ich zum Beispiel auch über eine gute Freundin mitbekommen, die dann sagte, hier, guck dir das mal an. Wo ich dachte, okay, da höre ich jetzt mal hin. So. Und da frage ich mich so ein bisschen, belügen wir uns gerade selbst, dass wir sagen, wir machen total viel? Oder achten wir wirklich auf diese Wirksamkeit, dass wir die hinbekommen?
Das ist halt so eine Wahrnehmungssache, ne? Und das ist durch eben diese digitalen oder Social Media extrem manipuliert. Im Sinne davon, dass wir es irgendwie selber manipulieren, weil wir sind ja diejenigen, die dann aussuchen, wem ich jetzt folge und was ich wahrnehmen will. Aber auch natürlich durch Algorithmen, und da sind wir eben bei Google und Co. Es ist emotionalisierter, es fühlt sich näher an. Und so ist meine Generation eben auch aufgewachsen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, dass Influencer oder Menschen auf dem anderen Teil des Planeten sich so nah anfühlen, weil ich folge denen ja, ich sehe doch, was sie jeden Tag machen. Das ist so, das kann man bei sich ja selber beobachten. Und dass dadurch eben so eine Dynamik entsteht, da ist ein Riesenpotenzial da, aber dass es genauso kurzlebig ist und genauso schnell weggeswiped wird und genauso schnell einfach, ich klicke mal Like, so, das ist jetzt mein Beitrag für den Tag. Da bin ich auch kritisch. Da frage ich mich auch, wie lässt sich das ändern? Weil da ist ein Potenzial total da, eben in dieser anderen Form der Kommunikation und in der anderen Form Menschen zusammenzubringen für was Positives. So schnell wie sich ein Shitstorm auf Twitter entwickelt, denke ich mir, kann sich vielleicht mal eben auch Fridays for Future als so positiver Storm entwickeln, aber auch für andere Themen. Auch für andere Themen. Es ist ja nicht nur das, aber das ist ein sehr, sehr essentielles natürlich.
Weil ich sag mal, also ich habe Respekt vor jedem, der ein Stück in die Welt setzt, was emotionalisiert, weil es ist immer Arbeit. Ne? Also ob es ein YouTube-Video ist, ein Post ist, es gibt nicht einfach, ich poste mal irgendwas und das Ding explodiert. Da ist immer Energie drin, da ist immer irgendwas, was passiert und niemand überlegt sich was. Das Interessante ist aber tatsächlich, wie nehmen alle anderen das an? Also wie kriege ich die Leute nachher auf die Straße bzw. in Bewegung? Und das hat mich eben bei Damian fasziniert. Er sagte, ja, und wir haben dann eben eine Partei gegründet. Da habe ich gedacht, das ist eine geisteskrasse Aktion. Also was macht ihr denn? Partei gründen, das ist ja verrückt. So, also das muss schon irgendwie dann viel bewegen und auslösen. Und ich frage mich halt, wo sind die Mechanismen? Ob das in einer Firma ist, also gerade wenn du sagst Großkonzern, du sagst ein kleines Team, gutes Umfeld und man ist dann so in seinem Dunstkreis und fühlt sich da ganz wohl. Aber wie bekomme ich diese Wirksamkeit raus? Wie kriege ich das reingetragen? Weil es scheitern schon viele New Work-Initiativen, weil die, und du hast es richtig gesagt, oben nicht ernst genommen werden. Es wird so leicht belächelt. So ein bisschen wie die Kinder geht mal spielen, wir waren auch mal jung.
Wir haben ja eine Tischtennisplatte für euch und einen Kühlschrank mit Mate-Tee und vielleicht malt ihr euch die Wand noch ockerfarben.
Ihr dürft Turnschuhe anziehen.
Und ihr dürft morgens 5 Minuten gemeinsam meditieren.
Heute Morgen war der Vorstand eines großen Automobilkonzerns in der Zeitung abgelichtet und alle ohne Krawatte. So huhuhu.
Gehen wir nochmal ein bisschen zu irgendwas mit Medien zurück. Du bist im Studium, du kommst dem Ende näher und fragst dich, was mache ich jetzt mit dem, was ich gelernt habe? Was ist so in deinem Kopf vorgegangen? Wie hast du so deine erste Berufsentscheidung gefällt und wie bist du ins Berufsleben gekommen?
Eben gefolgt von diesen frustrierenden, sehr einschlägigen Erfahrungen in diesen unterschiedlichen Unternehmen, habe ich mir also die Frage gestellt, okay, ist es das jetzt? Ist das alles so? Das ist jetzt Arbeit? Das kann ich mir nicht, kann nicht sein. So, und ich habe dann nochmal eine Erfahrung gemacht, ne? So, das hat sich irgendwie gehäuft, so dieses Gefühl, irgendwas muss auch irgendwie anders gehen. So. Und ich habe dann bei AKQA, das ist eine Digitalagentur hier in Berlin, auch ein Praktikum gemacht, wo ich eine ganz andere Kultur erlebt habe. Ohne dass ich wusste, dass man das jetzt Kultur nennt. Ich war einfach so, wow, es fühlt sich irgendwie ganz anders an. Und warum sind hier alle nicht nur so nett, sondern investiert in was anderes? Es geht nicht nur darum, Dinge abzuarbeiten. Und klar, ne, kann man auch über Agenturen wieder, aber nicht nur Dinge abzuarbeiten, aber die Menschen sind für etwas da und die hält irgendwas zusammen, was man vielleicht gar nicht beschreiben kann. Und mitunter, beziehungsweise eigentlich das Herz dieser ganzen Agentur war eben Julia, also Julia von Winterfeld, die damals eben die Managing Director dort war, die das mit so einer Leichtigkeit und so einer Selbstverständlichkeit in dieses Umfeld gebracht hat, was mich total erstaunt hat, weil ich mir so dachte, boah, ich bin hier so ein kleiner Fisch, so warum interessiert sie sich denn überhaupt, also warum sagt sie mir überhaupt so nett Hallo und interessiert sich, nimmt sich irgendwie 5 Minuten Zeit für mich und interessiert sich, was ich mache und möchte mit mir arbeiten und was auch immer. Das war eine ganz andere Erfahrung und nachdem sie da raus ist und ich dann eben in Stuttgart meinen Master gemacht habe, ganz kurz wieder zurückgekommen bin, habe ich sie aufgesucht. Weil ich gesehen habe, was sie macht mit Soulworks. Also sie ist dann gegangen, hat dann Soulworks gegründet, um eben in Unternehmen mehr Menschlichkeit reinzubringen. Und so konnte ich, habe ich dann bei ihr noch während meines Studiums eigentlich angefangen, um meine Frustration eigentlich in was Konstruktives umzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt so beschwere, was gibt es denn für Alternativen? Was kann man denn anders machen? Und so wie viele hat sie mir dann, wie viele auch in dieses Thema eingestiegen, sie hat mir Lalous Buch gegeben und noch ganz viele andere. und dann habe ich da dann auch angefangen.
Vielleicht gibt es heute mal wieder ein paar Buchtipps. Ja. Wir sind ein bisschen short mit Buchtipps.
habe ich meine Masterarbeit dann auch über die Zukunft von Agenturen eigentlich geschrieben, also Agenturorganisationen. Und habe da, ich glaube, 12 klassische Werbeagenturen, also Geschäftsführer von Werbeagenturen, auch durch Julias Netz natürlich, interviewt und so weiter und mich damit beschäftigt, was passiert im Leadership. Also es war sehr, sehr breit, so was passiert im Leadership, was passiert aber auch in neuen Organisationsmodellen. Alles was angefangen hat damals mit Holacracy und so weiter, Selbstorganisation und alle Buzzwords, Agilität und so weiter und so weiter. Aber wirklich mit einem, oder meine Schlussfolgerung war eben sehr stark auf diesem, auch jetzt ein Buzzword, Purpose oder eben einer höheren Mission, die auch gesellschaftlich relevant ist. Mhm. Ja, und dann habe ich in dem Zug eben bei Julia, bei Soulworks dann angefangen, auch in andere Organisationen oder Unternehmen zu beraten, habe mich ja mit dem Thema beschäftigt. Wir haben auch dieses Humans of New Work gestartet, was eigentlich so eine Content-Plattform war, um Geschichten zu sammeln, um dieses Thema erstmal zu platzieren. Und jetzt ist es natürlich Mainstream geworden.
Aber findest du wirklich, es ist schon Mainstream, oder glauben wir alle, die in dieser Bubble sind, es ist Mainstream und eigentlich ist es das noch gar nicht? Also mein Gefühl ist, weil ich auch immer wieder auf dieselben Leute treffe, was ich sehr schön finde, sich immer wieder mit auch denselben auszutauschen. Aber ich habe neulich mal so die Zahl gesagt, ja, vielleicht 1% sind da schon von angesteckt. Ich glaube manchmal, es ist viel, viel weniger. Und wir sind noch gar nicht da, dass es Mainstream ist. Und wir müssen eigentlich noch viel mehr dafür sorgen, dass es Mainstream wird.
Also, vor allem, wenn man bedenkt, wie lange es das schon gibt als Thema, ne? Also seit den 70ern.
Ja, wobei das, glaube ich, viele Jahre auch Winterschlaf hatte, ne? Also,
genau, aber es gibt ja vielleicht auch Gründe dafür, dass es das hatte, ne? Also wenn es dann halt so gut läuft und die Leute das Gefühl haben, jetzt machen wir wieder so weiter. Deswegen die Frage total nach Mainstream und eben auch Wirksamkeit. Finde ich eine gute Frage. Was ist da dein Eindruck? Also da?
Ich glaube, es kommt echt drauf an, wie man auch New Work definiert. Also da kommen wir zurück zu dem, was du vorhin angesprochen hast. Ist es, wie gesagt, dieses Tischtennis oder was auch immer, Kicker-Beispiel, das haben, glaube ich, jetzt auch schon viele verstanden, aber auch noch nicht richtig verstanden, glaube ich. Weil es ist dann so, ja, da wird dann drüber gescherzt, so haha, ja, das ist ja nicht New Work. Aber wenn man dann trotzdem in die Unternehmen geht, dann ist es trotzdem so das, was man als erstes vorfühlt. So, guck mal, wie cool wir sind. Ja, unsere Mitarbeiter können hier selber aussuchen, wie lange sie arbeiten, bla bla bla. Aber es geht also mir bei diesem Thema New Work oder wie ich das verstehe, es geht nicht nur um die Arbeitsweise, es geht nicht nur um das Wie, sondern es geht auch um das Warum und warum Unternehmen überhaupt und wie sind Unternehmen, also wie machen Unternehmen am Ende des Tages Geld, wie sind die aufgesetzt und was ist da das Ownership-Modell dahinter, also was jetzt Einhorn macht oder auch andere, die Purpose-Stiftung, die versuchen ja so eine neue Rechtsform eben, oder sie sind dabei, eine neue Rechtsform zu entwickeln, die eben schafft, das Eigentum in Unternehmen zu halten und nicht zu sagen, ja, sobald du irgendwie einen Investor drin hast oder andere, ne, externe Stakeholder, wem gehört dann das Unternehmen und was ist dann die Mission des Unternehmens und worum geht es dann am Ende? So, natürlich geht es dann um Geld und um Ego und um Macht. Und wenn man diese Stellschraube in das Herz von New Work setzt und sagt, okay, es geht hier nicht nur darum, irgendwie Kosmetik zu machen, sondern es geht darum, ganz grundsätzlich zu hinterfragen, wofür ist, wie verstehen wir Arbeit und wofür sind Unternehmen da und was ist das wirtschaftliche Modell sozusagen dahinter, was gibt es auch für Alternativen, dann ist die Konversation, glaube ich, noch nicht da, wo sie sein kann.
Also, gut, dann sind wir on the same page, ja.
Jetzt bist du on fire, das gefällt mir. Also man kann es nicht sehen, aber die Hände sind da, der Blick ist da. Also okay. Was ist dein Feuer dahinter? Warum treibt dich das so? Ist das diese eine Erfahrung, die du gemacht hast, oder was ist da noch mehr, was dich so treibt?
Ich meine, ich beschäftige mich halt seitdem mit dem Thema. Ich bin ja jetzt auch bei der Business Romantic Society. Wir machen ja das House of Beautiful Business, ne? Der Tim Leberecht und Till Grusche, die Gründer dahinter, die sich unter anderem mit diesen Themen auseinandersetzen auf einer viel fundamentaleren, philosophischeren Ebene, wenn man so möchte, und zu sagen, okay, was bedeutet denn die Arbeit oder das Business menschlicher zu machen, so to humanize business und das schöner zu machen. Was bedeutet das in einem Zeitalter von Maschinen und von Automatisierung? Und da geht es auch um diese fundamentale Frage Unternehmen und Wirtschaft, weil ich beobachte, und das ist einfach die Realität immer noch, dass die Unternehmen halt grundsätzlich, und die Unternehmen, damit meine ich halt die Menschen in den Unternehmen, grundsätzlich darauf aus sind, halt mehr Profit zu machen und zu wachsen. Und es geht alles alles ist exponential jetzt. Und es gibt kein Limit. So, und Es gibt aber ein Limit, weil es gibt ein Limit auf unserer Erde und es gibt auch ein Limit für uns Menschen als Individuen. Und es gibt deswegen auch ein Limit, was Organisationen leisten können, weil das ist nichts anderes als eine Gruppe von Menschen, die sich da irgendwie zusammengefunden hat. So, und wie, wofür soll dieses Ganze akkumulieren und sich positionieren als jetzt, wir sind der neue Amazon, wir sind der neue Google und diese Monopolstellung, die dahinter sind, was eigentlich nur darauf zurückgeht, dass Menschen einfach mehr Macht wollen und mehr Ego. Und das sind nicht nur die Leute in den Führungspositionen oder die Lenker, aber die entscheiden das auf jeden Fall, wohin so ein Unternehmen gehen soll.
Hast du für dich selber mal den Purpose definiert? Hast du sowas schon, kannst du das schon greifen, wofür du stehst?
Wofür ich stehe? Ich glaube, das, was ich antreiben will, ist wirklich auch das, was ich jetzt mit meiner Arbeit mache, wofür ich sehr dankbar bin. Eben, dass die nicht nur die Arbeit, aber wirklich die Wirtschaft grundsätzlich menschlicher und sinnvoller zu füllen. Und eigentlich in dem Zuge, also wie das gehen soll, eben Alternativen für wirtschaftliche Modelle oder Business Models oder auch Arbeitsweisen mehr Stimme und mehr Plattform zu geben und da eine Konversation zu schaffen und in diesen Raum, wie klein oder wie groß der auch ist, die richtigen Menschen reinzupacken. Und die richtigen Menschen sind immer Menschen, für mich zumindest, aus den unterschiedlichsten Bereichen, weil da so viel nicht nur Wissen, sondern Erfahrung ist und so viel auch unterdrückte Emotionalität, eigene Erfahrung und so weiter, die man kanalisieren kann und woraus man so viel ziehen kann. Und solche Räume braucht es, glaube ich, um das zu diskutieren und rauszufinden und nicht zu sagen, okay, super, New Work, hier ist deine Checkliste mit deinen deine Toolbox, los geht's. So, ich glaube, wir müssen da noch weiter, also das ist gut, aber im gleichen Zug muss es auch noch eine andere Form geben.
Und erzähl mal, du sitzt jetzt hier in so einer, ja, wenn man so will, einem kleinen Coworking-Space, ja. Community. Arbeitest du als Freelancer und machst verschiedene Projekte oder gehörst du irgendwo fest dazu?
Nee, ich bin jetzt schon fest bei dem Haus.
Okay.
Oder bei der Business Romantic Society. Mhm. Und letztes Jahr war ich frei, habe unterschiedliche Sachen gemacht und ja, genau.
Super. Kommen wir vielleicht nochmal, wenn du magst, auf dieses Kulturthema China, Deutschland. Ich habe selber mehrere Jahre versucht, für unsere Agentur eine Kooperation in China hinzukriegen, weil wir damals geglaubt haben für einen Kunden, dass das wichtig ist, und bin sehr, sehr fasziniert gewesen, bin es auch immer noch, habe mega Vorteile, mega Ängste gehabt, als ich hingegangen bin, und habe eigentlich was ganz anderes gefühlt. Ich habe unfassbar nette, höfliche, tolle Menschen, motivierte Menschen kennengelernt. Ich habe, als Deutscher kommst du ja auch mit dieser vorgefassten Meinung, Ein-Kind-Politik ist ja was ganz Stranges, weil die haben ja alle keine, ne, die haben keine Brüder, die haben keine Onkels, keine Tanten, die haben ja nur ihre Eltern, ihre Großeltern quasi. Das ist so ganz, also alles fokussiert sich auf das eine Kind. Das habe ich auch nicht als was Schlimmes gesehen, sondern ich habe sehr liebevollen Umgang von Erwachsenen mit Kindern gesehen, viel liebevoller als ich das hier so im Durchschnitt sehe. Bin, glaube ich, auch in der Bubble gewesen, habe mich jetzt mit den Problemen, die es dort gibt, nicht so sehr auseinandergesetzt. Aber du bist jetzt quasi ja eine Mischung, bist hier geprägt worden, und wir wissen ja alle, ab dem 11. Lebensjahr haben die Eltern nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss auf die Prägung der Kinder, sondern das ist das Umfeld. Was würdest du sagen, sind so die Unterschiede in der chinesischen, deutschen Kultur, gerade auch in Bezug auf Arbeit, Arbeitsethos?
Also was mir da...
Würde wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen, aber ich glaube,
wir werden wahrscheinlich
schlecht beraten, dich das nicht zu fragen.
Edition. Also Leistung ist bei mir sofort im Kopf. Das ist was, womit ich mich auch persönlich, ne, wo ich auch persönlich dran arbeite, weil ich sehr, sehr klassisch leistungsgetrieben, alles, was ich gerade gesagt habe über Wachstum und nach oben exponentiell, lässt sich auch darauf damit in Verbindung setzen, weil ich schon mit dem Bild aufgewachsen bin, naja, du musst halt irgendwie ne, gute Noten und du musst leisten und sonst wirst du halt nichts und du musst auch selbstständig sein und du musst halt immer der Beste sein oder die Beste sein. Das reicht nicht, wenn du jetzt irgendwie eine 1, bla 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 hast, sondern warum ist da ein Komma?
So, warum ist da ein Komma?
Und das meine ich eben mit dieser, also das ist meine Wahrnehmung. Für mich persönlich war das sehr schwierig, weil ich auch in der Schule einfach, ich war einfach so ein durchschnittlicher, ich war super desinteressiert an ganz vielen Dingen, weil ich mich einfach damals schon oft, nicht immer, aber oft auch zwischendurch so gedacht, so, was soll das denn jetzt hier überhaupt? Was soll mir das jetzt bringen? Das ist ja total, also so, was ist der Alltags, ich brauche einen Alltagsbezug. Das wusste ich damals nicht, aber das war so, was ist überhaupt das Problem? Also warum denn? Warum, wieso machen wir denn jetzt diese Gleichung? Oder warum gucke ich mir jetzt dieses Dia an von irgendwie, keine Ahnung, 50ern oder so, auf so einem komischen nächstes Dia-Ding.
Das gab es euch noch. Ja, erstaunlich.
Ja. Und so alte Filme und so total, für mich total sinnlos einfach. Und dann habe ich eben nicht diese Leistung gebracht und ich habe auch sehr, nicht sehr, aber schon auch drunter gelitten, im Sinne davon so, ja, ich will, aber irgendwie tue ich nichts dafür. und meine Eltern haben das aber sehr erwartet, weil meine Schwester war zum Beispiel ganz anders. Die hat sich halt einfach, ihr ist einfach leichter gefallen und sie hat immer super, also sie war immer top.
Hatte keine Kommas,
weniger Kommas. Und das ist auf jeden Fall was sich durchzieht in der chinesischen Kultur, was einfach natürlich auch daran liegt, erstens, es sind einfach so viele Menschen, also es ist sehr plakativ, aber es sind so viele Menschen. Wie willst du dich da irgendwie differenzieren oder wie willst du da irgendwie was schaffen, wenn du halt nicht der Beste von den Besten von den Besten bist? Und es gibt halt nicht so, ne, es sind sehr viele Menschen, es gibt halt diese Top-Universitäten. Wenn du da rein willst, ist es ein riesen Act einfach. Es gibt ja so Gaokao, das ist so die große Prüfung irgendwie wie unser Abi, aber halt viel härter. Wo auch schon in der Schule, und ich habe damals auch so einen Schüleraustausch gemacht, die Kinder halt bis Mitternacht lernen. So, und dann geht es am nächsten Tag weiter. Das ist einfach ein ganz anderer Anspruch an Leistung und an Selbstdisziplin. Mhm. Und auch so dieses Beweisen, aber nicht für dich. Nicht dafür, dass du dann irgendwie deinen Traumjob findest und deine Selbsterfüllung, sondern es geht darum, du schaffst einen Beitrag für das Kollektiv. So, es gibt diese Idee von dem Individuum, ist wenig ausgeprägt, bis gar nicht. Und das kommt jetzt mit der neuen Generation, mit der neuen Ein-Kind-Politik, sozusagen die Kinder davon. Da sieht man jetzt sozusagen eine neue Bewegung, neue Generation, weil die halt sehr individuumfokussiert aufgewachsen ist, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also nicht nur die Eltern, sondern Oma, Opa, so ist es ja. Oma, Opa von der einen Seite, Oma auf der anderen Seite. Und alle sind so, willst du noch was essen? So, oh mein Gott, dieses Kind platzt gleich. Das ist doch einfach mal in Ruhe.
Das ist eben ganz oft 7. Ne? Also, weil die haben ein Kind zusammen.
Ja.
Die kommen zusammen, bumm. Und dann sind es 7 Leute. Und das eine Kind hat quasi 2 Eltern und 4 Großeltern. Und eben keine Tanten, keine Onkels, keine... Ist nicht immer so, aber es ist auch häufig so.
Ja, und das ist... diese Leistungsidee und natürlich auch gepaart jetzt damit, dass China unfassbar schnell, also in unfassbar wenig Zeit, so gewachsen ist, was Wirtschaft angeht und was auch die Stellung in der Welt angeht. Plötzlich hat China eine Stimme so und plötzlich ist es so, okay, USA, China, auf einmal sind die so gelevelt und man denkt sich so, das war doch irgendwie vor 10 Jahren noch ganz anders. Und als ich vor 10 Jahren... oder noch länger, 15 Jahren halt, wo wir regulär immer nach China gegangen sind, mindestens einmal im Jahr, da sah es auch noch ganz anders aus natürlich. Und das ist so hochgezogen, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Was ich mich halt frage ist, was ist mit den Leuten? So, was ist mit den Menschen? Was ist mit der Kultur? Was ist mit dem ganzen Gesellschaftlichen? Es ist toll, dass ihr jetzt so Produkte macht und digital und Technologievorreiter und alle fahren nach Shenzhen und gucken sich das an und sind so, wow, das ist die Zukunft. Aber was ist... kommen die Leute wirklich mit? So, ist da kulturell wirklich was passiert? Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass es ein riesiges Land ist und dass viele immer noch ne, so auf dem Land leben und dass Bildung, das ist nicht bei uns wie bei uns so ein Standard, sondern da sind noch viele, viele Lücken auf jeden Fall. Und ja.
Was ist dein Eindruck? Also rein aus dem Bauch, wo du sagst, kommen die Menschen mit? Was ist mit den Leuten?
Ja, ich glaube, die sind komplett überfordert halt einfach. Die gehen halt, also diejenigen, es gibt, glaube ich, so wie ich das sehe und wahrscheinlich ist es für jede Gesellschaft, könnte man das so sagen, es gibt diejenigen, die halt total drin sind, die auch bei Alibaba und Co. halt arbeiten, die einfach in diesem Hustle, ne, drin sind und die sagen, okay, Kapitalismus finden wir richtig gut, los geht's. So, Wachstum, produzieren, arbeiten, keine Ahnung, wo das jetzt hinführen soll, aber wir werden auf jeden Fall dann so die, ne, Großen, oder wir sind es eigentlich schon, die das, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich hinterfragen oder auch gar keine Alternative dazu sehen, weil es halt einfach so ist. Da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses 996 oder Jojo Leo. Das heißt eigentlich so, dass man sozusagen 6 Tage die Woche von 9 bis 9 arbeitet. Und die Realität ist aber nicht nur 6 Tage, sondern 7 Tage. Und mit dem Thema New Work braucht man dann nicht kommen im Sinne von Arbeitsflexibilisierung zum Beispiel. In Japan ist genau dasselbe, da gibt es auch einen Begriff dafür, für den Tod durch zu viel Arbeiten. Karoshi heißt das. Und ich will damit sagen, das ist ein ganz anderes Extrem einfach. Und da rauszukommen, da zu reflektieren und zu überlegen, so, ja, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? So, vielleicht bringe ich jetzt mal an, dass wir hier so einen kleinen Kicker hinstellen, damit die Leute irgendwie, ne, ein bisschen glücklicher sind, ist halt lächerlich. Und genauso gibt es, glaube ich, aber auch, ich setze sehr auf die jüngere Generation, die dann sagen, so, die sind alle oft ins Ausland halt gegangen zum Studieren, weil die Eltern praktisch ihr ganzes Geld dann so, okay, geh nach Amerika, geh nach Europa. Die kommen aber zurück. Und dass die mit ihrem erweiterten Blick, der außerhalb von China ist und der außerhalb von dieser Blase ist, hoffentlich was verändern und sagen, okay, es gibt noch andere Wege, wie das funktioniert. Weil grundsätzlich, wie die Gesellschaft sich gerade entwickelt, auch mit, ne, so, es fühlt sich eher an wie so George Orwells 1984 mit den Überwachungen. Ich glaube nicht, dass da sehr viel Energie ist, um sowas wie Fridays for Future zu starten. Da ist die politische Situation und die Regierung, so toll wie das ist für die Unternehmen, dass sie die total unterstützen, einfach zu mächtig. Da ist noch nicht genug Zeit vergangen, einfach, das ist zu schnell.
Glaubst du, oder wie schätzt du ein, oder welchen Beitrag leisten da jetzt auch wieder unsere Generation neue Medien? Weil für viele ist ja Smartphone und Information überall, das ist immer so, ja, ist doch Standard, aber es ist ja auch erst seit 10 Jahren, wenn man weniger eigentlich, ne? Also iPhone ist jetzt 11, 12 Jahre, also weniger als 10 Jahre, dass wir diesen Zugriff haben. Und wir hatten mal eine Unternehmerin aus Hongkong, die in Shenzhen auch produziert und also viel jetzt genau an der Schnittmenge Hongkong-China tätig war, in relativ 1500 Mitarbeiter oder sowas. Sie sagt, die hat jedes Jahr eine Fluktuation von 40% an Leuten. 40%. Krass, wo sie sagt halt, die dann sehen, okay, die sehen ein Bild und sagen dann, ich möchte dann doch was anderes. Und
weil Motivation rein monetär ist, ne?
Ja, auch. Also sie sagte halt, es gab mal irgendwie so einen Post von irgendwelchen buddhistischen, tibetischen Mönchen, die irgendwie durchgebrannt sind und mit Sonnenbrillen nachher irgendwo unterwegs waren, ob es ein Fake war, was auch immer, ist egal. Aber dieses Bild von, ich sehe etwas und will was anderes versus ich sehe etwas und fange an, darüber zu reflektieren, weil ich plötzlich Zugang dazu habe. Und ich bin immer sehr ambivalent zwischen den beiden. Manchmal denke ich, okay, man kann halt zu viel Ablenkung haben durch, du siehst es dann und es kann eigentlich hinderlich sein. Oder manchmal ist es aber auch ein Anstoß dafür, dass du überhaupt mal über irgendwas stolperst und sagst, warte mal.
Total.
Ich durchdenke das mal neu. Was ist da dein Blick drauf? Auf gerade Leute, die halt jetzt nicht so privilegiert aufgewachsen sind und vielleicht easy mal drüber reflektieren können, weil sie vielleicht gar nicht die Zeit dazu haben. Aber jetzt den Zugang.
Ja, da ist auf jeden Fall auch eine Chance drin in diesen Medien. Es kommt halt immer darauf an, welche Geschichten werden halt am Ende erzählt. So, und es ist am Ende auch irgendwie vielleicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt wahr ist. Also natürlich ist es irgendwie wichtig, aber ich glaube, wo Menschen halt getriggert werden in dem Sinne, was zu reflektieren oder anders über was nachzudenken, ist immer, wenn man halt was spürt so und wenn man sich persönlich irgendwie an so einer Stelle vielleicht auch verletzbar macht in dem Sinne und das sind meistens Geschichten, die müssen in dem Sinne gar nicht wahr sein auf irgendwelchen Fakten oder sowas, die müssen halt berühren und die müssen auch die Fantasie anregen Und wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo man ständig nur das konsumiert, was einem vorgetischt wird, und das ist die Wahrheit, und das ist ja in China leider immer noch sehr so, wie soll das dann gehen? Und da haben, glaube ich, da ist eine große Chance für digitale Medien, aber sicherlich auch für Menschen wie uns, die dann da hingehen und sich mit den Menschen dort anders unterhalten oder andere Themen aufmachen, dass man halt versucht, sowas, was ihr macht oder was wir mit dem Haus versuchen, auch da Räume zu schaffen, wo sowas passieren kann, wo menschliche Begegnung passieren kann, weil digitale Medien, hatten wir davor schon, dann gehen wir wieder zurück, sind so kurzweilig, das ist so schnell, zack, zack, okay, habe ich wahrgenommen, okay, fertig. Wie macht man das, dass das wirklich bleibt und nicht nur bleibt, sondern dass es sich auch weiter verteilen kann und Samen setzt wirklich?
Eine großartige Frage, die würde die nächste Stunde füllen, weil die Stunde haben wir gerade schon wieder voll. Aber tatsächlich eine großartige Frage, weil das, Bertolt Brecht hat Theater gemacht, weil er wollte, dass Menschen etwas bewegt. Und der Anfang war die Geschichte. Und damals musste der einen wahnsinnigen Aufwand betreiben und jahrelang durch Deutschland reisen, um seine Theateraufführungen vorzunehmen. Seine Geschichten waren aber großartig. Und die Frage ist einfach, wie viel Mühe macht sich derjenige, eine gute Geschichte zu bauen? Aber ich glaube, wir würden jetzt noch eine komplette Stunde füllen. Aber das find ich toll.
Vielleicht kommen wir nochmal, weil wir es jetzt lange nicht hatten. Du hast gesagt, Julia hat dir viele Bücher. Was sind so die Bücher, die dich am meisten geprägt haben? Auch vielleicht gerade so beruflich und bei dieser Suche nach dem, was dich antreibt.
Auf jeden Fall. Das glaube ich, für die nichts unbedingt Neues wahrscheinlich. Also Reinventing Organization natürlich von Lalu. Harari, obwohl ich auch finde, dass man den nicht so, da muss man auch irgendwie kritisch so seine Sachen lesen. Also nicht nur so, ja, das ist jetzt unser Mann. Gerade jetzt ist mir sehr präsent im Kopf Winners Take All von Anand Giridharadas. Dann gibt es noch ein Buch, oh Gott, es gibt so viele, The Power of Moments. Dann, was noch? Ich muss kurz überlegen.
Kurz auf Sachte, es ist eine Stunde, es sind dann meist erst 53 Minuten.
Aufgerundet. was noch? Ja, kann ich auch Podcast sagen?
Ja, klar.
ich höre gerne den Recode Decode von Kara Swisher. Das ist eine Journalistin, die sich sehr mit diesem ganzen Silicon Valley Tech so auseinandersetzt, kritisch. Sam Harris natürlich, der ist auch großartig. Er hat auch eine neue Meditations-App, die ich gerade ein bisschen teste. Der hat großartige Konversationen, finde ich immer sehr bereichernd. Was noch? Nicht-Business-Bücher vielleicht.
Ja, auch gerne.
Lese ich tatsächlich echt voll selten. Aber ich habe eins von Gandhis Enkel.
Über die Wut, das
genau,
ist das Buch.
Genau, die Wut. Und ich habe jetzt den Titel nicht richtig.
Hatten wir noch nicht.
Wut ist ein Geschenk.
Irgendwie Wut sowas. Ist ein Geschenk, genau. Irgendwie so. Ne? Und was mich sehr angesprochen hat, weil ich persönlich dazu einfach so eine Emotionen, weil ich so dachte, ja, Wut, das ist so eine Kraft eigentlich. Ne? Das sieht man jetzt auch bei Fridays for Future. Das ist ein super Buch. Super. Das wäre es vielleicht mal.
Vielen Dank.
Und sonst auch Klassiker natürlich, ne? So der Vorleser. Und ich bin großer Jane Austen-Fan. Das ist auch immer mal gut, um sich in eine ganz andere Zeit mal zu katapultieren und zu überlegen, oh mein Gott, wie haben die Leute das damals gemacht?
Großartig. Ganz vielen Dank.
Ja, ich kann nur sagen, unsere Millennial-Serie, die wir fortsetzen werden, mir ist um alle eure Generation überhaupt nicht bange. Ich bin einfach echt schwer begeistert, was ihr für Reflexion ins Leben tragt in so frühen Jahren. Und ich bin immer noch dein Fanboy. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich bin's jetzt auch. Danke.